ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
SWR 1 Leute. Hallo und herzlich willkommen, Marie-Christine Ostermann.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns auch, dass Sie da sind, dass Sie es geschafft haben. Wir sind schon lange verabredet, muss man sagen. Wir hatten erstmals Kontakt im Oktober letztes Jahr. Jetzt sitzen Sie hier und wenn man mal zurückdenkt an den Oktober und jetzt, dann hat sich zwar die Problematik, über die wir sprechen wollen, nicht verändert, aber die Ausgangssituation, die hat sich verändert, weil wir jetzt 3 Wochen vor der Wahl sind. Sie sind eine Stimme der Wirtschaft. Sie sind Unternehmerin, Sie sind geschäftsführende Gesellschafterin beim Lebensmittelgroßhandel Rulco Großeinkauf in Hamm, Westfalen und Sie sind Vorsitzende des Verbandes Die Familienunternehmer. Was treibt Sie jetzt 3 Wochen vor der Bundestagswahl um?
Wir Familienunternehmer brauchen dringend bessere Rahmenbedingungen in Deutschland. Unser Standort ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Das bedeutet, dass wir in Deutschland einfach zu teuer sind. Die Steuern sind zu hoch, die Sozialabgaben für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind zu hoch und wir haben auch horrende Bürokratie und Energiekosten, die zu hoch sind. Und hier brauchen wir strukturelle Reformen, dass wir hier am Standort mit günstigeren Kosten auch wieder wirtschaften können.
Damit haben Sie die Themen schon mal gesetzt. Hätten Sie die Frage, wenn ich sie gestellt hätte im Oktober, genauso beantwortet?
Im Prinzip hätte ich sie genauso beantwortet, denn wir warten schon sehr, sehr lange auf Reformen für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland.
Sprechen wir gleich mal drüber. Sie machen den Familienunternehmerverband als Vorsitzende, glaube ich, seit 2023. Das ist ein Lobbyverband für die Familienunternehmen. Aber Sie sind auch selbst Unternehmerin. Sie sind im Grunde auch in eine Unternehmerfamilie reingeboren. War das für Sie immer klar? Ja, ich werde den Betrieb meines Vaters in dem Fall übernehmen.
Für mich war das immer klar, obwohl meine Eltern niemals das gefordert hätten oder auch Druck ausgeübt hätten. Ich bin mit 16 Jahren von ganz alleine zu meinem Vater gegangen und habe ihm gesagt, dass mein größter Wunsch es ist, unser Familienunternehmen später in die nächste Generation zu führen. Und genau das habe ich gemacht.
Und hat er sich gefreut?
Der hat sich sehr gefreut.
Gewundert
eigentlich nicht. Er wurde von meiner Urgroßmutter schon mit 14 gefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Mhm. Und ich kam von allein mit 16, aber 16 ist natürlich noch ein junges Alter. Damals haben meine Eltern mich auf Lebensmittelmessen mitgenommen, die natürlich sehr spannend waren, gerade für Kinder, die Produkte zu probieren. Aber wir haben dann gesagt, ich mache erstmal die Schule zu Ende, mache eine Ausbildung. Ich habe dann auch Betriebswirtschaftslehre studiert und habe ein Management-Trainee-Programm bei Aldi Süd gemacht, habe also viel nach links und rechts geguckt und auch Erfahrung im Lebensmittelhandel und Führungserfahrung auch gesammelt, bevor ich dann mit Ende 27 wirklich dann zu Hause ins Familienunternehmen nach Hamm-Westfalen eingestiegen bin.
Aber schon alles darauf ausgerichtet, auch einzusteigen ins Familienunternehmen. Das heißt, dieses Unternehmerin-Sein, wenn Sie mit 27 auch schon angefangen haben, dort im Unternehmen tätig zu sein, dann ist Ihnen das ja in Fleisch und Blut im Grunde übergegangen. Also wie leben Sie das, dieses Unternehmerin-Sein?
Mein Vorbild war immer meine Urgroßmutter, die schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts unser Unternehmen geführt hat. Und dadurch war es auch irgendwie immer selbstverständlich, dass auch Frauen Unternehmen führen. Und das ist in Fleisch und Blut einfach bei mir übergegangen. Und ich habe Freude daran, Verantwortung zu tragen, mit unseren Mitarbeitenden Entscheidungen zu treffen und Dinge voranzubringen und zu gestalten, aber auch frei zu sein in meinen Entscheidungen, mir zum Beispiel auch meine Zeit frei einteilen zu können. Und das erfüllt mich einfach. Es ist mein Lebensglück.
Marie-Christine Ostermann ist bei uns in SWR 1. Leute, Unternehmerin. Sie haben eine nicht profitorientierte Initiative gegründet. Startup Teens heißt die und soll Jugendlichen unternehmerisches Denken und Handeln vermitteln. Jetzt haben Sie gerade erzählt, Sie haben das auch vermittelt bekommen in der Familie. Warum finden Sie es wichtig, dass jetzt Jugendliche unternehmerisch denken lernen?
Es ist so wichtig, weil es in der Schule zu wenig vermittelt wird. Es ist nicht selbstverständlich, dass Kinder in jeder Schule lernen, was eine Aktie ist, was eine GmbH ist, was überhaupt Angebot und Nachfrage ist, was wichtig ist in einem Markt zum Beispiel. Und das sind aber alles relevante Infos, um später unser Berufsleben auch gestalten zu können.
Also so gerade das BWL-ABC im Grunde.
Genau, die Grundlagen einfach dazu, damit aufzuwachsen, dass es eben selbstverständliche Dinge sind, die wir alle lernen müssen, um im Berufsleben später auch erfolgreich sein zu können. Das ist mir einfach unglaublich wichtig, denn unser Bildungssystem ist nicht durchlässig genug. Die Kinder werden in der Regel das, was ihre Eltern auch sind. Das muss ja überhaupt gar nichts Schlechtes sein, um Gottes Willen. Aber es werden halt nur sehr, sehr wenige Kinder Unternehmer. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, möglichst vielen Jugendlichen beizubringen, wie man sich selbstständig machen kann und als Unternehmer erfolgreich sein kann.
Wie bringen Sie das denen bei? Weil Sie mir im Grunde jetzt zwei Dinge angesprochen haben, die bei Ihnen selber auch zutreffen. Sie machen auch das, was Ihre Eltern machen. Und Sie haben natürlich das Glück oder Privileg, könnte man sagen, dass Sie natürlich da das Unternehmen schon da hatten. Wenn aber nichts da ist zu gründen, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
Die Initiative ist kostenlos. Man braucht im Prinzip nur ein Handy oder einen Internetzugang und dann geht man auf www.startupteams.de. Da sind über 1000 Mentoren sichtbar und die Jugendlichen können hinschreiben, was für Ideen sie im Kopf haben und wo sie Hilfe benötigen. Und dann gibt es ein großes Netzwerk aus Menschen, die unternehmerische Erfahrung haben und den Jugendlichen helfen, ihre eigene Geschäftsidee beispielsweise mit einem Prototypen in die Realität umzusetzen. Es gibt auch eine Challenge, wo die Jugendlichen mitmachen können und in 7 Kategorien 10.000 Euro gewinnen können, quasi als Startkapital für ihr eigenes Business. Und das ist sehr erfolgreich. Weit über 10.000 Jugendliche haben jetzt in den letzten Jahren auch schon daran teilgenommen und ihr eigenes Startup wirklich auch gegründet.
Wie nehmen Sie denn Deutschland wahr, also so auch als Startup-Land? Also es gibt ja einige Regionen in Deutschland, da gibt es besonders viele Startups, also vielleicht Berlin, auch hier Baden-Württemberg ist sehr bekannt dafür, dass es viele gibt. Also lohnt sich die Initiative, auch wenn Sie jetzt gesagt haben, es steht schlecht um die deutsche Wirtschaft oder die Unternehmen haben schlechte Rahmenbedingungen, lohnt sich da die Initiative für Jugendliche auch? Weil die sind ja demotiviert auch, wenn sie mit so schlechten Wirtschaftsnachrichten immerzu konfrontiert werden.
Das stimmt. Die Initiative lohnt sich auf jeden Fall, denn Deutschland hat keine Rohstoffe, außer die Menschen mit ihren Ideen und mit ihrem Können und Mut und Motivation, was umzusetzen. Und wir brauchen Arbeitsplätze, Innovationen, Investitionen, um weiter in diesem Land auch eine gute Zukunft zu haben. Also brauchen wir Menschen, die Verantwortung tragen wollen, die etwas gestalten und machen wollen. Und ich muss dazu sagen, dass wir über 3 Millionen Familienunternehmen inzwischen haben, auch in Deutschland. Das heißt, wir haben im Prinzip eine starke Substanz und wir müssen uns jetzt dafür einsetzen und darum kämpfen, dass diese Familienunternehmen mit allen Mitarbeitenden, die da ja dranhängen, weiter eine gute Zukunft haben in Deutschland. Da gehören Startups zu, genauso wie Familienunternehmen, wie ich zum Beispiel, die bereits in der 4. Generation sind.
Über 90% der aktiven Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen. SWR1-Leute mit Marie-Christine Ostermann, Unternehmerin und Präsidentin des Verbands Die Familienunternehmer in SWR1-Leute. Welche Bedeutung haben diese Familienunternehmen für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Die Bedeutung der Familienunternehmen für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist sehr groß. Sie stellen zum Beispiel 60% aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze und 80% aller Ausbildungsplätze. Die Familienunternehmen sorgen somit für sozialen Zusammenhalt, aber auch für die Zukunftsperspektiven, gerade auch für junge Menschen, die eine Ausbildung machen wollen.
Mhm. Ihr Verband, also die Familienunternehmer, macht Lobbyarbeit für diese Familienunternehmen. Das sind viele, also die sind ein wichtiger Faktor auch in der deutschen Wirtschaft. Wie sieht denn Ihre Arbeit im Verband konkret aus? Was machen Sie da?
Ja, Lobbyarbeit hört sich oft so negativ an, aber das Schöne an unserem Verband ist wirklich, dass es so ganzheitlich ist. Es ist nicht eine Branche, wo man mit einem Tunnelblick nur die Interessen vielleicht einer Branche vertritt, sondern es sind alle Branchen, alle Größen, Handel, Dienstleistung, Industrie mit so vielen Mitarbeitenden. Also es ist sehr vielfältig und deswegen ist der ganzheitliche Blick so wichtig und eben auch alle Konsequenzen im Blick zu behalten. Wenn zum Beispiel ein Gesetz erlassen wird, was für Auswirkungen das dann hat auf den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland. Und mein Anliegen ist es, viel in die Öffentlichkeit zu gehen und mit Politikern zu sprechen, um zu erklären, was für eine Wirtschaftspolitik wir für den Standort brauchen, damit wir Investitionen, Innovationen und sichere Arbeitsplätze hier haben.
Wenn man mal draufschaut auf die Familienunternehmen oder reinschaut, was sind das denn für Unternehmen? Also wie sieht denn so ein typisches Familienunternehmen in Deutschland eigentlich aus?
Wenn Sie bei uns zum Beispiel in die Firmenhalle reinkommen, dann sieht das tatsächlich aus wie so ein typisches Handelsunternehmen noch aus den 1950er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir haben inzwischen 230 Mitarbeitende. Wenn Sie aber weiter durch die Hallen durchgehen, dann grenzen Neubauten an, die wir neu investiert und neu gebaut haben. Riesige Lagerhallen für nicht gekühlte Produkte, aber auch für Tiefkühlprodukte und Frischfleisch, Molkereiprodukte. Und ja, es ist eine sehr familiäre, persönliche Atmosphäre, weil dieses Unternehmen über 100 Jahre inzwischen durch unsere Familie auch geführt und geprägt wurde und auch die Mitarbeitenden über viele Generationen in diesen Unternehmen arbeiten, wie in unserem.
Also ein typisches Familienunternehmen für Deutschland. Also sie machen einen Jahresumsatz, glaube ich, von etwas über 90 Millionen Euro 2023.
Korrekt.
Ist das typisch für die Familienunternehmen oder sind die in der Regel eigentlich viel kleiner als Sie?
Familienunternehmen sind sehr vielfältig. Das können Unternehmen sein, die 10 Mitarbeitende haben. Das können aber auch Familienunternehmen sein, die mehrere hundert oder Zehntausende an Mitarbeitenden haben. Mein Unternehmen hat 230 Mitarbeiter und es ist ein typisches KMU, klein- und mittelständisches Unternehmen. Und dass es ganz, ganz große Familienunternehmen gibt mit Milliardenumsätzen, das ist tatsächlich relativ selten. Die meisten sind eher überschaubar von der Größe.
Genau, es sind ja eher die kleinen Betriebe bis 50 Beschäftigte, in Ihrem Fall jetzt bis 500. Und es wird dann immer weniger Anteil Familienunternehmen, je größer das Unternehmen wird. Irgendwann nur noch bei 30% bei 500 oder mehr Beschäftigten. Was unterscheidet jetzt ein Familienunternehmen von einem, das nicht von der Familie geführt wird? Weil vielleicht für mich jetzt als Kunde oder sonst irgendwas, denke ich, ist doch völlig egal, ob das eine Familie leitet oder jemand anders.
Ein Familienunternehmen gehört der Inhaberfamilie und die Inhaberfamilie trifft auch die unternehmerischen Entscheidungen. Und oftmals führt diese Familie auch operativ das Unternehmen. So wie ich. Ich habe Anteile an dem Unternehmen, es ist mein Eigentum und ich treffe auch operativ die führungsentscheidenden Entscheidungen in unserem Unternehmen. Und das tut unsere Familie jetzt seit über 100 Jahren. Und deswegen ist dieses Unternehmen auch sehr, sehr familiär geprägt. Aber auch sehr beständig, denn oftmals, wenn die Führungsverantwortlichen auch selbst das Eigentum an dem Unternehmen haben, müssen sie haften persönlich für diese Entscheidungen und treffen somit sehr langfristige und verantwortungsbewusste Entscheidungen.
Das ist ja das Interessante, weil die meisten Familienunternehmen sind auch tatsächlich Inhaber geführt. Tragen sie auch das Risiko selbst für ihre Entscheidungen?
Ja, genau, richtig, ja. Das zeichnet gerade Familienunternehmen aus, dass man diese Verantwortung auch trägt. Und das finde ich auch wichtig, denn dadurch ist man wirklich motiviert, sehr langfristig zu denken, aber auch vorsichtig zu sein. Also nicht einfach zu denken, ich zock jetzt mal rum und investiere, aber wenn es schief geht, übernimmt der Steuerzahler die Risiken. Das ist bei Familienunternehmen in der Regel überhaupt nicht der Fall, sondern die Inhaberfamilie trägt die Konsequenzen für die Entscheidungen, die getroffen werden, das Unternehmen zu führen.
Und daraus auch eine besondere Bindung auch zum Standort Deutschland ableiten?
Absolut. Die meisten Familienunternehmen sind vor Ort sehr stark verwurzelt und es ist den meisten deswegen auch sehr wichtig, ein gutes Verhältnis zum Beispiel in der Region vor Ort zu haben, zur Stadt, zu den Menschen, die in der Stadt leben, zu den anderen Firmen, die dort vor Ort sind und eben nicht nur an die eigenen Vorteile zu denken, sondern auch an alle, die mit dranhängen, Stakeholder nennt man das, also verantwortungsvoller Umgang mit dem Standort und mit allen Menschen, auf die das Unternehmen auswirkt. Hat.
Jeden Tag wird es in Deutschland aufs Neue herausfordernder, ein Unternehmen zu führen. Dieses Zitat stammt von Ihnen, Marie-Christine Ostermann in SWR1 Leute, Unternehmerin und Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer. Frau Ostermann, warum ist das so?
Es ist einfach leider so, dass der Standort Deutschland immer teurer wird. Die Steuern sind sehr hoch, die Sozialabgaben, auch die Energiekosten sind in den USA oder China 2 bis 3 Mal günstiger. Und wir haben sehr, sehr viel Detailregulierung, also sehr viele Regeln, die sehr bürokratisch sind. Das bedeutet, dass es immer teurer ist, am Standort Deutschland zu investieren. Und Unternehmer müssen dafür sorgen, dass Investitionen sich rechnen. Denn es ist ja das eigene Geld, was eingesetzt wird. Und das Ziel muss sein, dass wir schwarze Zahlen schreiben. Und das ist in Deutschland gerade immer herausfordernder, leider.
Vergangene Woche gab es den, wenn wir mal auf der großen Ebene, sage ich mal, bleiben, auf der politischen, da gab es den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung. Deutschland geht ins dritte Jahr einer stagnierenden Konjunktur, ist daraus zu entnehmen. Also das Bruttoinlandsprodukt, das ist schon 2023 um 0,3 und im vergangenen Jahr dann nochmal um 0,2% zurückgegangen. Jetzt hat Ihr Verband dazu einen Wirtschaftswarntag mitorganisiert in Berlin und Forderungen formuliert. Was ist denn jetzt die Botschaft?
Die Botschaft ist, dass die Firmen umgehend Entlastung brauchen. Viel weniger Bürokratie zum Beispiel, denn das sind alles Dokumentationspflichten, die sehr viel Zeit benötigen. Und wir haben diese Zeit aber dann nicht mehr, um zu investieren und Wirtschaftswachstum zu erwirtschaften. Was wir aber brauchen, um zum Beispiel in CO2-Neutralität zu investieren oder in Digitalisierung. Wir brauchen auch Steuern, die auf einem Niveau sind, was wenigstens auf europäischem Durchschnitt ist, damit wir international noch mithalten können, um jetzt zwei konkrete Beispiele zu nennen, was wir brauchen, damit dieser Standort wieder attraktiver wird.
Stichwort Bürokratie. Also da hat die Bundesregierung ja vor ihrem vorzeitigen Ende noch, also ungefähr dann, wenn wir uns eigentlich getroffen hätten im Oktober, noch das Bürokratieabbaugesetz beschlossen. Das ist jetzt Anfang des Jahres in Kraft getreten. Also da gibt es auch jetzt eine Verbesserung.
Das sind aber leider nur Kleinigkeiten. Zum Beispiel ein Arbeitsvertrag, der kann jetzt digital aufbewahrt werden, muss nicht mehr ausgedruckt werden. Und was ausgedruckt wird, muss jetzt nur noch 8 statt 10 Jahre aufbewahrt werden. Aber wie Sie da an diesen Beispielen sehen können, das sind ja nur minimale Verbesserungen. Der Wirtschaftsminister hat zum Beispiel gesagt, dass er möchte, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ausgesetzt wird, das deutsche. Aber das waren nur Ankündigungen, schöne Worte und es wurde nicht in die Tat umgesetzt. Das Ziel ist richtig. Wir brauchen Umweltstandards und wir brauchen auch Sozialstandards weltweit. Aber die müssen praktikabel sein, auch für kleine Unternehmen, die nur wenige Mitarbeitende haben und nicht Zehntausende an Mitarbeitende und eigene Rechtsabteilung.
Gibt ja auch jetzt keine Gelegenheit mehr, dieses Lieferkettengesetz noch auszusetzen oder umzuändern. Glauben Sie, dass das kommen wird oder sind Sie da nicht optimistisch?
Doch, ich bin sehr optimistisch, denn Deutschland und Europa haben im Prinzip gar keine andere Wahl. Wir haben eine große Wachstums- und Investitionsschwäche. Auf der anderen Seite aber auch sehr große Herausforderungen, weil zum Beispiel die USA, Trump, jetzt sehr protektionistisch vorgehen. Auf der anderen Seite gibt es auch China, was uns sehr herausfordert von der Wettbewerbsfähigkeit her. Also Deutschland und Europa hat nur die Möglichkeit, sich auf die eigene wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit zu konzentrieren. Also Wirtschaftswachstum wieder zu ermöglichen. Das ist die einzige Chance, die wir haben, um auch wieder international mitzuspielen.
SWR 1. Leute, zu viel Bürokratie, zu hohe Steuerabgaben, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die nicht optimal sind, das sind Kritiken, die von den Familienunternehmen in Deutschland vorgebracht werden. Marie-Christine Ostermann ist bei uns Unternehmerin und Präsidentin des Verbands der Familienunternehmer. Frau Ostermann, was meinen Sie denn genau mit Bürokratie? Also wo ist da zu viel? Also haben die Arbeitnehmer zu viele Rechte? Haben wir zu viel Umweltschutz? Oder was ist das Problem?
Das Problem ist zum Beispiel, dass die staatlichen Verwaltungen überhaupt nicht digitalisiert sind. Ich muss jetzt für die Pflegeversicherung wieder Geburtsurkunden sammeln von den Kindern meiner Mitarbeitenden. Obwohl diese Daten ja dem Staat vorliegen, nur eben nicht digital. Und das sind natürlich Aufgaben, die kosten sehr viel Zeit. Die Mitarbeitenden wollen diese Infos eigentlich auch gar nicht mit ihrem Arbeitgeber teilen. Aber weil die staatliche Verwaltung nicht modern genug ist, müssen wir das jetzt machen. Und das ist alles Zeit, die für Wertschöpfung fehlt, für Investitionen, für Innovationen, für Kreativität. Und da müssen wir dringend besser werden in Deutschland.
Also da geistert ja immer wieder so dieser Begriff der Deindustrialisierung herum. Sie haben ja das Ohr an den Familienunternehmen als Verbandspräsidentin. Was hören Sie denn? Gehen da wirklich Unternehmen aus Deutschland weg?
Viele Unternehmen investieren aktuell nur noch im außereuropäischen Ausland und eben leider nicht mehr in Deutschland. Auch weil die Steuerbelastung zu hoch ist. Die müsste wenigstens auf europäischen Durchschnitt sinken. Aber nicht nur für die Unternehmen, auch für die Arbeitnehmer. Denn wir brauchen auch qualifizierte Fachkräfte in Deutschland. Und weil Deutschland immer mehr altert, ist es wichtig, dass auch ausländische Fachkräfte gerne nach Deutschland kommen wollen. Mhm. Aber auch denen bleibt zu wenig netto vom Brutto durch zu hohe Steuern, aber auch durch zu hohe Sozialabgaben. Die müssen bei 40% des Bruttolohns der Arbeitnehmer stabilisiert werden und dürfen nicht über diese Grenze kommen.
Wenn wir bei den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sind, ja, da ist von diesem signifikanten Arbeitskräftemangel die Rede. Können Sie das mal so in Zahlen, also haben Sie tatsächlich Schwierigkeiten, qualifizierte Fachkräfte zu finden? Was hören Sie da in Ihrem Verband? Wie geht es den Familienunternehmen da?
Also in meinem Unternehmen ganz konkret sind es Lkw-Fahrer, die dringend gesucht werden und die wirklich überall fehlen. Und Bei allen Unternehmen ist es so, dass gerade qualifizierte Fachkräfte im Bereich KI, Digitalisierung, aber auch in der Pflege zum Beispiel, auch in Bildungseinrichtungen, also überall fehlen qualifizierte Fachkräfte.
Wenn man jetzt andere Hochsteuerländer zum Beispiel in Skandinavien anguckt, haben die gleichen Probleme? Ist da wirklich nur Steuerlast und Abgabenlast das Problem, was Sie gerade beschrieben haben?
Natürlich haben andere Länder auch ihre Herausforderungen, aber bei Deutschland ist es extrem, denn wir sind gerade absolut die einzige Industrienation, die schrumpft. Alle anderen Industrienationen wachsen. Und das hängt damit zusammen, dass die Wettbewerbsfähigkeit leider in Deutschland so schlecht ist und die Rahmenbedingungen allgemein, dass die Unternehmen hier nicht mehr investieren wollen, aber auch qualifizierte Fachkräfte lieber im Ausland arbeiten, weil sich da eben Arbeit, Leistung, Anstrengen viel mehr lohnt als hier.
Gibt es denn noch irgendeine andere Möglichkeit, außer die Steuer- und Sozialabgaben zu senken, um dem entgegenzuwirken?
Die Energiekosten sollten auch so sein, dass sie international wettbewerbsfähig sind. Und in den USA und in China sind sie halt 2 bis 3 Mal günstiger. Deswegen kenne ich leider auch viele produzierende Unternehmen, die im internationalen, weltweiten Wettbewerb stehen, die sagen, sie bauen jetzt ihr nächstes Werk, zum Beispiel in der Türkei oder in den USA, aber leider nicht in Deutschland. Und da Investitionen langfristig sind, bedeutet das eben dann auch, dass die Arbeitsplätze hier vor Ort dann abgebaut werden.
Wir hören ja immer wieder davon, dass Steuererleichterungen dann oft dazu führen, also wenn es jetzt mal so Steuerparadiese wie sich Irland oder so anguckt, dass die ganz großen Unternehmen dorthin gehen, wo sie wenig Steuern zahlen müssen. Gibt es denn irgendein Modell, von dem die ganz großen vielleicht weniger profitieren als die Realität der Familienunternehmen? Das haben wir ja gerade gehört, die ist ja eine ganz andere. Das sind ja gar keine großen Unternehmen, sondern eher kleinere Unternehmen. Dass die am meisten profitieren könnten, was wäre denn da eine Lösung?
Es wäre einfach wichtig, die Unternehmen, die in Deutschland hier ansässig sind, wieder zu entlasten. Und da meine ich keine extreme Entlastung, sondern einfach nur, dass wir beim Steuerniveau auf europäischem Durchschnitt liegen. Es hat aber auch viel damit zu tun, dass die Stimmung so unternehmerfeindlich ist in diesem Land. Es wird hier immer angekündigt, dass die Unternehmen müssten mehr Steuern zahlen und würden es angeblich nicht tun. Dabei ist die Belastung horrend. Und dann sind Dinge wie Erbschaftssteuer und Vermögensteuer auch wieder im Gespräch. Das würde aber bedeuten, dass gerade die verwurzelten Familienunternehmen in Deutschland ihre Betriebe oder Teile davon verkaufen müssten, um diese Steuer zu bezahlen, weil wir das Geld natürlich nicht auf dem Konto rumliegen haben, sondern es steckt in den Produktionsmitteln, in den Lagerhallen, in den LKWs und natürlich auch in den Köpfen unserer Mitarbeiter.
Könnte man in solchen Fällen nicht auch Ausnahmeregelungen schaffen und trotzdem zu einer Erbschaftssteuer kommen, die vernünftig ist, sodass Vermögensverteilung vielleicht noch mal ein bisschen anders geregelt werden kann in Deutschland?
Es gibt tatsächlich Ausnahmen. Es gibt das sogenannte Abarbeitungsmodell für Familienunternehmen. Das ist, um mein Beispiel zu nennen, ich habe mich verpflichtet, unser Unternehmen in die Zukunft zu führen. Ich verpflichte mich, es langfristig weiterzuführen und keine Arbeitsplätze abzubauen, sondern die Arbeitsplätze zu sichern. Und deswegen kann ich von dieser Erbschaftssteuer weitestgehend befreit werden. Aber es ist Leistung gegen Gegenleistung, denn ich sichere die Arbeitsplätze und investiere in das Unternehmen und führe es weiter fort. Aber gerade Linke und Grüne Parteien fordern massiv, diese Ausnahmeregelungen abzuschaffen. Und das wäre sehr schädlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland, weil es so schon schwierig genug ist, überhaupt noch Nachfolger für Familienunternehmen zu finden und immer weniger Menschen Lust haben, überhaupt noch Unternehmer zu werden. Und diese Verantwortung sollte entsprechend wertgeschätzt und honoriert werden, die man da eben trägt. Und Menschen, die es nicht können, die würden auch niemals ein Unternehmen weiter fortführen.
Mhm. Marie-Christine Ostermann ist bei uns in SWR 1. Leute, wir sprechen über das Familienunternehmertum in Deutschland mit einer Familienunternehmerin, die auch Vorsitzende, Präsidentin des Bundesverbandes der Familienunternehmen ist. Frau Ostermann, Sie haben gerade gesagt, es wird immer schwieriger, einen Nachfolger zu finden. Jetzt haben wir Ihre Geschichte ja schon kennengelernt. Bei Ihnen war es nicht so schwer, weil Sie gleich wollten. Warum ist es so schwer geworden, einen Nachfolger für oder Nachfolgerin für ein Familienunternehmen zu finden? Das klingt doch wie ein attraktives Modell.
Das Klima in Deutschland ist nicht so unternehmerfreundlich. Das fängt schon in der Schule an. Wenn Sie Schulbücher lesen, ist der Staat der große Problemlöser und die Unternehmer sind die unseriösen Verbrecher oftmals, um es etwas zugespitzt zu formulieren.
Ja, und zugespitzt von, jetzt in dem Fall.
Von diesem Narrativ müssen wir absolut weg. Und gerade Unternehmertum als etwas Positives darstellen. Natürlich ist es mit Risiken verbunden und mit viel Verantwortung, aber es schafft natürlich auch einen ganz, ganz großen Mehrwert für unser Land. Es schafft sichere Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und das ermöglicht dann auch Investitionen in die Zukunft, in Digitalisierung, in KI, aber auch in Klimaneutralität. Dafür brauchen wir Wirtschaftswachstum.
Wenn man das versucht, ein bisschen differenziert zu betrachten, also könnte man denn, wenn es jetzt so auf so eine gesellschaftliche Ebene geht, Frau Ostermann, auch ein bisschen differenzieren zwischen Fehler auch zu besprechen, die eine Industrie auch macht, und eben die Anerkennung trotzdem zu haben, also beides unter einen Hut zu bringen, weil oft in Deutschland ja auch der Eindruck entsteht, naja, also gerade große Unternehmen können im Grunde machen, was sie wollen, am Ende werden sie irgendwie gerettet oder abgefedert.
Ja, da haben Sie recht. Das Problem in Deutschland ist, dass wir nicht mehr die Regeln und Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft konsequent leben. Unser Wirtschaftsrahmen, in dem wir hier leben in Deutschland, ist eigentlich geprägt von den Werten freiheitliche Entscheidungen, fairer Wettbewerb, Verantwortung und Privateigentum. Das bedeutet aber auch, dass man, wie ich schon sagte, für seine Entscheidungen die Konsequenzen tragen muss und eben nicht gerettet wird vom Staat und von Steuerzahlern, sondern wenn man als Unternehmer Fehler macht, muss man selbst die Konsequenzen tragen und dafür haften. Und das wurde gerade in den letzten Jahren in Deutschland nicht mehr konsequent gelebt, weil es für alles Rettungspakete gab, es gab für alles Subventionen und Detailregulierung, dass man keine freiheitlichen Entscheidungen im Prinzip mehr treffen konnte, sondern alles durch den Staat vorgegeben wurde, wo man zu investieren hat zum Beispiel und wo nicht.
Also war es falsch, großen Unternehmen Rettungsschirme zu spannen? Also ich erinnere mich, der Gerd Schröder hat schon damit angefangen mit Holzbrink, und wahrscheinlich nur ein Beispiel von vielen, die mir jetzt nicht einfallen.
Ja, mir fällt kein Beispiel ein, wo das von Erfolg gekrönt war. Jetzt ganz aktuell wollte Intel eine Fabrik in Deutschland bauen, sollte 10 Milliarden Euro Subventionen bekommen. Die sind letztendlich gar nicht erst geflossen. Aber das zeigt schon, dass diese staatliche Entscheidung, eigentlich die Subvention zur Verfügung zu stellen, falsch ist. Oder auch Northvolt, 600 Milliarden Euro Steuergelder gehen jetzt in die Insolvenzmasse ein.
Vielleicht.
Sehr wahrscheinlich.
Wenn sich entscheidet, dass die Fabrik nicht gebaut wird.
Das zeigt auf jeden Fall, dass Politiker nicht die besseren unternehmerischen Entscheidungen treffen können. Wir müssen wieder dahin zurück, was sind die Kernkompetenzen von Politikern und was sind die Kernkompetenzen von der Wirtschaft. Politiker, der Staat, müssen den Rahmen bereitstellen, innerhalb derer Unternehmen mit ihren Mitarbeitenden wirtschaften können. Und die Wirtschaft erwirtschaftet das Wirtschaftswachstum und trifft die Investitionsentscheidungen.
Vielleicht kurz zur Einordnung. Northvolt, das sollte in Schleswig-Holstein bei Heide eine große Batteriefabrik entstehen. Der Firma Northvolt, der es aber wirtschaftlich sehr schlecht geht. Da ist aber eine Menge Bundesgeld reingeflossen.
Ist korrekt, und es zeigt, dass eben nicht Politiker oder der Staat wissen, was die Zukunftstechnologien sind, sondern das können nur die Investoren, die Unternehmer, die vielen, vielen Marktteilnehmer selbst entscheiden, die entsprechende Branchenerfahrung und Wissen und Kompetenzen in ihrem speziellen Bereich haben.
Aber dafür gibt es doch Verbände wie Sie. Also Sie haben doch den Kontakt zur Politik und sind mit dem Bundeswirtschaftsminister Habeck beispielsweise, den Sie ja häufig kritisieren, auch wahrscheinlich im direkten Austausch. Oder reden Sie gar nicht miteinander?
Doch, natürlich, sehr häufig sogar. Und wir sagen, dass es wichtig ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben nicht den Wettbewerb verzerren, zum Beispiel durch Subventionen, die dann nur ein spezielles Unternehmen bekommt, aber andere Unternehmen nicht, sondern es ist wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass alle Unternehmen unabhängig von Branche oder Größe aus eigener Kraft erfolgreich wirtschaften können, aber eben auch auf eigene Rechnung und eigene Verantwortung.
Aber ist es nicht sinnvoll, ab und zu mal wirklich auch punktuell zu subventionieren, um jetzt eine bestimmte Region zum Beispiel zu stärken, die das gut gebrauchen kann, als jetzt mit der Gießkanne alle so ein bisschen zu bedenken?
Wenn es wirklich nur eine Anschubsubvention wäre im kleinen Rahmen, dann könnte man es vielleicht in manchen Fällen als sinnvoll bezeichnen. Nur leider bleibt es nie dabei, sondern Subventionen werden meistens massiv ausgebaut und verteilt, weil Politiker dann denken, dass sie so als die starken Entscheider auftreten, die mit dem Scheck in der Zeitung abgebildet werden, wenn irgendwo eine neue Fabrik gebaut wird. Aber es ist eben falsch, dass die Steuerzahler dann das Risiko dafür übernehmen. Die Gewinne bekommen ja dann auch im Zweifel nicht die Steuerzahler, sondern das Unternehmen selbst, aber auch die Verluste. Und die Risiken müssen die Unternehmen selbst tragen, denn nur dann handelt man vorsichtig und langfristig denkend.
Es ärgert mich, dass noch zu viele politische Entscheidungen über die Köpfe der Unternehmer hinweg getroffen werden. Marie-Christine Ostermann, Unternehmerin und Präsidentin des Bundesverbands der Familienunternehmen bei uns in SWR1 Leute. Das Zitat stammt jetzt wiederum von Ihnen. Sie haben ja schon vieles jetzt gesagt bei uns in der Sendung, was Sie sich von der Politik wünschen. Aber noch mal kurz zur Verteilung der Verantwortung. Ist denn wirklich nur die Politik für den wirtschaftlichen Zustand eines Landes verantwortlich oder trägt die Wirtschaft auch selbst eine Verantwortung?
Natürlich trägt jeder Unternehmer, jeder Manager, jeder Investor auch selbst Verantwortung, auch für die eigenen Fehlentscheidungen. Genau dafür setzen wir uns ja auch dafür ein, wenn wir sagen, dass wir zurück wollen zu den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Dass jeder wirklich selbst haftet, keine Subventionen bekommt, aber auch eben keine Rettungspakete mehr in Anspruch nehmen kann. Denn wir haben so viele Schulden als Land auch schon aufgebaut und müssen dafür eine entsprechende Zinslast ja auch schon bezahlen, dass der Standort immer teurer wird. Und was wir jetzt brauchen, ist eben Kostensenkungen. Ökonomen sagen dazu Angebotspolitik. Der Staat muss sich zurücknehmen, seine Ausgaben priorisieren und so effizient gestalten, dass die Kosten in Deutschland auf breiter Ebene sinken und Unternehmen hier wieder aus eigener Kraft erfolgreich wirtschaften können.
Das klingt so ein bisschen nach FDP-Positionen. Sie sind auch Mitglied der FDP. Ihre Mitgliedschaft ruht allerdings gerade. Also wenn sich der Staat komplett zurückzieht, mal so eine Gegenthese jetzt, wenn das alles dereguliert würde, wird dann die Gesamtsituation wirklich eine bessere sein? Weil Sie ja gerade von der sozialen Marktwirtschaft auch gesprochen haben. Und die braucht ja ein bisschen Regulierung durch den Staat.
Genau, er soll sich auch nicht komplett zurückziehen. Er soll sich nur nicht verzetteln, der Staat. Er soll sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Die Menschen haben gerade Sorgen, dass sie nicht mehr genug Lehrer an den Schulen für ihre Kinder bekommen. Die haben Sorgen, dass sich Wohnen, Mieten in Deutschland überhaupt nicht mehr für sie rechnet, weil es einfach viel zu teuer ist. Kann ich ein E-Auto noch bezahlen? Kann ich meine Krankenversicherung noch bezahlen? Kriege ich überhaupt noch eine Rente später? Also gerade diese Themen, da ist unser Staat für verantwortlich, hier Lösungen zu schaffen. Und da vermisse ich den Staat. Hier brauchen wir Handlungen anstelle von Handlungsunfähigkeit, wie wir es jetzt quasi die letzten Jahre, muss ich fast schon sagen, gesehen haben. Weil es passiert ja seit einigen Jahren nichts mehr. Wir warten auf Reformen, es kommen keine. Also gerade diese strukturellen Nachteile in Deutschland zu lösen und anzugehen, das wäre Aufgabe des Staates. Aber er muss nicht minutiös allen Unternehmen vorgeben, wo sie zu investieren haben, was sie zu tun und zu lassen haben. Das müssen Unternehmer selbst entscheiden dürfen und dafür auch dann die Verantwortung entsprechend tragen.
In der Wirtschaftspolitik eher ein Rückzug. Ist es das, was Sie jetzt erwarten würden von einer kommenden Bundesregierung als Vertreterin der Familienunternehmer in Deutschland?
Ich erwarte auf jeden Fall von einer kommenden Bundesregierung, dass sie die Probleme jetzt im Land löst. Wenn sie es nicht tut, würden nämlich sonst immer noch mehr Unternehmen abwandern ins Ausland und die Arbeitsplätze gleich mit. Und ich habe auch Sorgen, dass extreme Ränder dann auch immer stärker werden in diesem Land. Und ich möchte nicht, dass bei der Bundestagswahl dann 2029 vielleicht extreme Ränder irgendwann die Bundesregierung übernehmen. Das müssen wir verhindern. Deswegen brauchen wir jetzt eine Politik der Mitte, die die Probleme im Land wirklich löst. Und das bedeutet auf jeden Fall marktwirtschaftliche Reformen, mehr Eigenverantwortung, aber auch Kostensenkung, dass wir hier am Standort wieder investieren und erfolgreich wirtschaften können.
Kostensenkung, das betrifft natürlich vor allem Energiekosten. Die hatten Sie auch schon angesprochen, glaube ich, irgendwann im Gespräch. Es gab ja mal die Idee eines Industriestrompreises. Da waren Sie aber dagegen.
Absolut, weil das ja nur eine Subvention gewesen wäre. Es wurde vorher das Energieangebot gekürzt. Die bestehenden, noch vorhandenen Atomkraftwerke wurden abgeschaltet und stattdessen wurde dann gesagt, wir subventionieren jetzt den Strompreis, damit er überhaupt noch für die energieintensive Industrie bezahlbar ist. Das bedeutet aber, dass alle anderen Unternehmen und ihre Mitarbeiter im Land diesen subventionierten Strompreis hätten bezahlen müssen und alle anderen Unternehmen somit noch höhere Kosten hätten tragen müssen. Das hätte also unsere Wettbewerbsfähigkeit nochmal massiv verschlechtert. Und das ist natürlich keine strukturelle Langfristlösung für den Standort Deutschland. Dafür braucht es Kostensenkung für alle Unternehmen und nicht nur für wenige.
Ist bei Ihnen relativ klar geworden, glaube ich, was für eine Konstellation Sie sich politisch wünschen würden. Aber sind Sie denn bereit, mit allen Parteien konstruktiv zusammenzuarbeiten, egal wer in der Regierung ist? Könnte ja auch auf eine GroKo hinauslaufen. Oder es geschieht noch ein Wunder und die SPD stellt Ihnen wieder den Kanzler.
Es ist auf jeden Fall so, dass wir uns Wirtschaftskompetenz von der nächsten Bundesregierung wünschen und die auch fordern. Es ist ganz, ganz dringend notwendig, denn jeden Tag gehen hier Arbeitsplätze kaputt und Investitionsentscheidungen werden jeden Tag eben zu Lasten Deutschlands getroffen. Und egal, welche Partei dann jetzt an die Regierung kommt, egal, welche Koalition gebildet wird, von allen erwarten wir eine sehr gute Wirtschaftspolitik und Wirtschaftskompetenz. Das bedeutet Steuerpolitik, die dafür sorgt, dass die Steuern wettbewerbsfähig sind, weniger Bürokratie, geringere Energiekosten, aber auch Weltoffenheit. Also, dass Deutschland attraktiv wird, auch für ausländische Fachkräfte und die gerne in dieses Land kommen und dazu beitragen, dass wir auch unsere demografischen Probleme hier lösen.
SWR 1 Leute mit Marie-Christine Ostermann, Unternehmerin und Präsidentin des Verbandes Die Familienunternehmer. Am 23. Februar, also in knapp 2,5 Wochen, es sind Bundestagswahlen. Vor 3 Wochen oder 4 Wochen, da war es noch ein Wirtschaftswahlkampf. Inzwischen ist ein Migrationswahlkampf daraus geworden. Wie blicken Sie denn darauf als Unternehmerin? Finden Sie das jetzt die falsche Gewichtung?
Ich finde nach wie vor, dass es auch ein Wirtschaftswahlkampf ist und wir engagieren uns jeden Tag dafür, dass das auch so bleibt. Nichtsdestotrotz ist gerade die Migrationsfrage auch eine sehr wichtige für Deutschland. Und es ist absolut wichtig zu sagen, dass illegale Migration eingedämmt werden muss, konsequent und schnell. Aber was wichtig ist, und da müssen wir unbedingt unterscheiden, wir brauchen weiter natürlich die qualifizierte Zuwanderung. Denn Deutschland altert und wir sind darauf angewiesen, dass qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland kommen wollen, um hier zum Wirtschaftswachstum beizutragen, aber auch dazu beizutragen, weiter Sozialversicherungsbeiträge für die sozialen Sicherungssysteme zu erwirtschaften.
Fakt ist ja, dass diese Migrationsdebatte nicht unbedingt differenziert geführt wird, sondern sehr undifferenziert leider. Schadet das der Wirtschaft eher, dass wir die Debatte so führen? Müssten wir sie eigentlich ein bisschen anders führen?
Ja, was schadet ist, dass es einfach bisher keine Lösungen gab und auch die innere Sicherheit in Deutschland halt stark gefährdet ist. Und die Leute haben natürlich Angst. Und dadurch, dass sich nichts ändert und nichts passiert, wird die Debatte auch immer aggressiver. Also wir brauchen schnell eine Lösung, dass illegale Migration eingedämmt wird, aber dass dieser Standort auch weiterhin attraktiv ist für qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland. Die müssen sich hier willkommen fühlen, denn wir brauchen sie. Es gehen bald 30% aller Arbeitnehmer hier in Rente in Deutschland. Wenn wir also keine qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland bekommen für Deutschland, dann sind unsere Rentensysteme in Gefahr, Krankenversicherung, Sozialversicherung. Wir brauchen Menschen, die Beiträge erwirtschaften weiter in Deutschland auch dafür und die Lust haben, sich hier anzustrengen.
Was können Sie oder wie machen Sie es in Ihrem Unternehmen? Also wie machen Sie Ihr Unternehmen attraktiv für ausländische Fachkräfte? Mal so ein praktisches Beispiel reinzunehmen.
Wir haben eine sehr weltoffene Kultur, sind sehr divers aufgestellt, haben das Unternehmen natürlich von den Prozessen her sehr gut aufgestellt und auch vom Gehalt. Aber trotzdem sind wir am Wirtschaftsstandort Deutschland und sind auch darauf angewiesen, dass auch die Bundesregierung dafür sorgt, dass die Rahmenbedingungen hier für ausländische Fachkräfte attraktiv sind. Und sehr viele aus dem Ausland sagen halt, dass zu wenig Netto vom Brutto in Deutschland übrig bleibt. Deswegen ist es so wichtig, die sozialen Sicherungssysteme zu reformieren, dass sie hier auch bezahlbar sind für die arbeitende Bevölkerung und für die Unternehmer.
Ich höre daraus, dass Sie keine Freundin von protektionistischer Germany-First-Politik wären.
Nee, das überhaupt nicht. Also Protektionismus, im ersten Moment denkt man da jetzt an die Zölle zum Beispiel. Das ist sehr, sehr schädlich, weil es dazu führen würde, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland weiter stark schrumpft statt steigt. Und Zölle führen zu Kostensteigerungen. Also Protektionismus ist nie gut. Was wir stattdessen brauchen, ist Freihandel. Und wir brauchen auch den europäischen Binnenmarkt weiterhin, den Euro, Europa. Das ist sehr, sehr wichtig für unseren Wirtschaftsstandort, für die Wettbewerbsfähigkeit, aber mit weniger Bürokratie und weniger sinnloser Regulierung, die sich nur mit Dokumentationspflichten beschäftigt.
Sprechen wir kurz über die Zölle. Die hat Donald Trump, der US-Präsident und die neue US-Regierung ja konkret auch der EU angedroht. Im Fall von Mexiko, Kanada und China hat das Verfahren schon begonnen. Also so ein Verfahren aus, ich drohe euch Zölle an, dann setze ich sie wieder aus, damit ihr auf meine Forderungen eingehen könnt. Also ein ganz neuer Stil auch in der Politik. Wie sollte denn die Bundesregierung im Kontext der EU auf ein solches Szenario reagieren, Ihrer Ansicht nach?
Also wichtig ist, dass wir in Europa zusammenhalten, dass wir uns nicht so viel streiten, auch auf europäischer Ebene, sondern alle an einem Strang ziehen, aber uns wirklich weniger auf Bürokratie Bürokratie fokussieren. Also die erste Amtszeit von Frau von der Leyen war hauptsächlich Bürokratie und Belastung für die Unternehmen. Und jetzt muss der Fokus die Wettbewerbsfähigkeit sein, die wirtschaftliche Stärke. Denn wenn wir wirtschaftlich stark sind, dann sind wir auch interessanter Handelspartner für USA und natürlich auch viele, viele andere Länder. Aber dafür brauchen wir Wirtschaftswachstum. Und das kann man nur nachhaltig erreichen, wenn das aus eigener Kraft möglich ist.
Jetzt haben wir viele Ideen und Forderungen auch gehört. Wenn Sie mal so ein bisschen in die Zukunft schauen und auch mal das Stichwort beachten, also ist die Wirtschaft wirklich so schlecht dran, wie wir sie im Augenblick reden? Vielleicht, das muss man positiv drehen. Sehen Sie auch Chancen für die Zukunft, wenn Sie in die Zukunft schauen?
Ja, ich sehe weiter Chancen. Ich bin als Unternehmerin grundsätzlich optimistisch. Ich habe zum Beispiel in der Pandemie die Entscheidung getroffen, die Anzahl an Ausbildungsplätzen in unserem Unternehmen zu verdoppeln. Und es ist mir auch gelungen, all die Plätze zu besetzen. Und so viele junge Menschen wollen bei uns ausgebildet werden und langfristig in dem Unternehmen bleiben. Und das sind alles so tolle Menschen, die Lust haben, was zu bewegen, zu gestalten, zu verbessern, auch in Deutschland. Und das gilt ja nicht nur für mein Unternehmen, sondern so für viele andere Familienunternehmen auch. Und das gibt mir Hoffnung. Wir brauchen allerdings Reformen und die muss die nächste Bundesregierung umsetzen.
Optimismus und auch Schicksal, weil Sie wollen ja auch Ihr Unternehmen in die nächste Generation bringen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bedanke mich für Ihren Besuch, Marie-Christine Ostermann in SWR 1, Leute.
Ganz vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.